Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um die Liturgie der Kirche, Fragen, die damit verbunden sind. Gemeinsames Abendmahl ist sicher ein wichtiges Thema, das immer wieder auftaucht und das oft auf der Ebene einer Befindlichkeit diskutiert wird. Also ich finde das irgendwie ein bisschen unhöflich, wenn die Evangelischen uns einladen und die Katholiken sagen da Nein und sagen, das geht nicht. Auf dieser Ebene wird das ja irgendwie ausgetauscht und man sieht eigentlich völlig ab von den unterschiedlichen Gründen, die dahinter stehen, und dass sie keineswegs nur irgendwie mit Bösartigkeit oder Sturheit und Unbeweglichkeit zu tun haben. Ich kann nicht auf der einen Seite definitiv sagen, so wie die katholische Kirche bis zur Reformation 1500 Jahre die Eucharistie verstanden hat, das lehne ich definitiv explizit ab, also am Amtsträger, der dazu notwendig ist, im geweihten Priester, und dann sagen, ja okay, wir sind, letztlich ist doch alles gleich und wir können gemeinsam die Kommunion begehen, gemeinsam die Eucharistie feiern. Der Erzbischof von Köln, so schreibt mein Mitbruder Ulrich Filler, Joachim Kardinal Meissner damals noch, weist in seinem Fastenhirtenbrief aus dem Jahr 2002 auf diesen Zusammenhang hin. Zitat: Ich habe mir sagen lassen, dass in der altlutherischen Gemeinde von Berlin am Eingang eine Tafel hängt mit dem Hinweis, jeder, der am Gottesdienst teilnimmt und etwa das Abendmahl empfängt, soll bedenken, dass er dann bleibend zur Gemeinde gehört mit allen Pflichten und Rechten. Zitat Ende. Hier lebt noch das katholische Eucharistieverständnis am ehesten fort. Das heißt, die Eucharistie ist zur Auferbauung des Leibes Christi da und ist verbunden auch mit der Zugehörigkeit zu einer gewissen Glaubensgemeinschaft. Und wenn diese nicht gegeben ist, macht es auch keinen Sinn, die Kommunion zu empfangen. Ulrich Filler weiter: Gerade wenn wir die Spaltung der Christenheit als schmerzlich erfahren und ihre Überwindung ersehnen, dürfen wir nicht eine Einheit ohne Wahrheit herbeizwingen wollen. Interkommunion ist ein zu ernstes Thema, als dass es zur bloßen Demonstration gegenseitiger menschlicher Sympathie oder zur Förderung ökumenischer Harmoniegefühle benutzt werden dürfte. Das wäre Selbstbetrug und Herabsetzung dieses Sakraments. Es gibt keine gute Ökumene nach dem Motto, er zitiert dann Erzbischof Düber: Wir glauben doch alle nur so wenig, dann können wir wenigstens das gemeinsam tun. Also eine Ökumene auf kleinstmöglichem Nenner. Wir haben sowieso heute schon vieles relativiert, und wenn wir diese Relativierungen auf beiden Seiten zusammentun, dann finden wir doch einen gemeinsamen Nenner. Wenn Gott in seiner Macht eines Tages die Einheit zwischen Katholiken und den anderen getrennten Christen wiederherstellen will, wird die Gemeinschaft des Altares als Frucht der Versöhnung am Ende stehen. Bis dahin müssen alle Christen das Kreuz der Spaltung gerade auch im Blick auf die Eucharistie ertragen. Die Beichte: Wenn ich etwas Schlechtes getan habe, bitte ich Gott um Verzeihung, ich brauche keine Beichte. Das hört man sehr oft, ist aber völlig irrig und geht ganz und gar am Befund des Neuen Testamentes vorbei. Weil dann hat Christus völlig umsonst im Abendmahlsaal gesagt, direkt nach seiner Auferstehung, also das ist der wichtigste Tag der Menschheitsgeschichte, er hat sie angehaucht, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen, wenn ihr sie nicht erlasst, sind sie nicht erlassen. Das Erlassen oder Nicht-Erlassen können setzt an dieser Stelle voraus, dass der, der das Bekenntnis entgegennimmt, um die Sünden weiß. Denn wie soll er unterscheiden, was er erlassen kann, was er nicht erlassen kann? Und das kann leicht passieren. Wenn zum Beispiel jemand kommt und ihnen sagt, das kommt alles schon vor, ich habe da jemand, der sehr vermögend ist, mal etwas geklaut, aber dem tut's ja nicht weh und mir tut's gut. Wenn jemand so mit dieser Gesinnung das beichtet, in der Beichte erwähnt, kann er nicht losgesprochen werden, weil er keine Reue hat. Er findet es ja gut. Er merkt noch irgendwo in seinem Gewissen, dass es nicht in Ordnung ist, aber eine letzte Reue hat er nicht, dann kann er sonst irgendwo hingehen, aber nicht zur Beichte. Deshalb ist es wichtig, dass der Beichthörende das Bekenntnis entgegennimmt, um zu entscheiden, was er tun kann, ob er nachlassen kann oder nicht. Warum ist es so notwendig, die Sünden vor einem Priester zu bekennen? Kann uns Gott nicht auch ohne die Beichte unsere Schuld vergeben? Warum muss die Kirche durch einen Priester bei der Vergebung der Schuld mitwirken? Diese wichtigen Fragen müssen beantwortet werden, wenn man einen echten Zugang zum Sakrament der Versöhnung schaffen will. Die Frage nach der Beichte ist zugleich die Frage nach dem Sinn der Sakramente und dem Sinn der Kirche überhaupt. Natürlich hätte uns Gott auf eine ganz andere Art und Weise erlösen können, ohne seine Menschwerdung in Jesus Christus, ohne Leiden, Tod und Auferstehung, ohne die Kirche und ihre Sakramente, in denen sich ja die Menschwerdung Gottes fortsetzt und wir ihm begegnen und er uns mit seinem Heil beschenkt. Gott hat einen menschlichen Weg gewählt, um uns zu erlösen. Sein unsichtbares Handeln wurde sichtbar in den Zeichen und Worten der Sakramente. Auf diese Weise kommt Gott uns nahe. Seine Nähe bleibt nicht vage und verborgen, sondern wird konkret. Und diese konkrete Nähe Gottes kann uns manchmal auch unbequem werden. Viel bequemer wäre es doch, wenn Gott nur weit weg im Himmel ist, ein alter Mann mit weißem Bart, der mir nicht zu nahe tritt, milde lächelnd das Treiben der Menschenkinder betrachtet und sagt, ja, ja, ist schon gut, vergessen wir's. Aber Gott will uns nicht in dieser fernen Gleichgültigkeit begegnen, sondern in der konkreten, liebenden Nähe. In der Tat hat die Konsumgesellschaft und die Konsumzeit Gott sich so zurechtgezimmert. Ich denke noch an meine Eltern und die Großeltern, die hatten ein ganz anderes Gottesbild, war sicher auch einseitig, nämlich das vom Strafenden, vom Rechenschaft fordernden Gott, vom Gott als Richter, manchmal auch Gott als Polizist. Das hat man den Leuten so beigebracht, sicher auch, um sie in gewisser Weise bei der Stange zu halten. Das hat nun umgeschlagen in das ganz andere Extrem. Gott so ein zahnloser Alter im Schaukelstuhl, der jede Schweinerei, die wir begehen, einfach nur milde abnickt. Beides hat nichts mit der Offenbarung, mit der Bibel zu tun. Aber letzterer ist uns natürlich besonders lieb, weil er von uns gar nichts will, weil wir dann ungestört unser Leben weiterführen können. Ja, vielleicht bei der Beichte ein ganz grundsätzlicher Hinweis, warum es Sinn macht, die Sünden anzusprechen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einem Arzt, weil Sie irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden haben. Was werden Sie tun? Der Arzt braucht ja, um Ihnen helfen zu können und nicht eine Fehldiagnose, die Ihnen letztlich auch schaden wird, zu stellen, genaue Hinweise. Das heißt, Sie werden sich vorher überlegen, der Schmerz tritt immer auf in der Früh, wenn ich aufstehe, wenn ich bestimmte Speisen esse. Er äußert sich so und so. Er kommt, er hat diese Intensität. Das habe ich seit diesem oder jenem Tag. Dann ist mal wieder schwankend und so weiter. Das heißt, Sie bemühen sich um eine möglichst genaue Diagnose. Warum? Weil Sie wünschen, dass Ihnen geholfen wird. Und das kann, wie ich schon sagte, der Arzt nur dann, wenn er präzise Daten hat. Und es ist Ihnen nicht geholfen, wenn Sie da irgendwie vage, ja, mir tut der ganze Körper weh, etwas vor sich dahingeben, sondern er braucht sehr präzise und genau. Und so soll es auch bei der Beichte sein. Nicht um die Neugier des Beichtvaters zu befriedigen, das kann ich nach 30 Priesterjahren, im nächsten Jahr werden es 30, wirklich sagen, dass ich da und auch keiner meiner Mitbrüder irgendwelche Neugierde habe, immer wieder die Geschichte menschlichen Versagens anzuhören, sondern weil sie wollen, dass ihnen geholfen wird. Wann treten bestimmte Versuchungen auf? In welchem Zusammenhang geschieht das? Ist das, wenn Sie im Fernsehen bestimmte Sachen anschauen, tun Sie selber diese Fantasien etwas sexueller Art in sich hervorrufen? Was beunruhigt Ihre Seele? Welches Mittel, welches geistliche Mittel wenden Sie dagegen an? Und so weiter. Sie wollen, dass Ihnen geholfen wird. Und das können Sie letztlich nicht selber. Sie brauchen den anderen. Genauso wie der Priester den anderen braucht. Kein Priester kann sich selber lossprechen. Wäre schön, wenn man es machen könnte. Ich spreche mich los von meinen Sünden, aber es geht nicht. Nicht einmal Todesgefahr. Daran sehen Sie, dass das Bußsakrament, gestern durfte ich auch bei Mitbrüdern wieder Beichte hören, immer Dienstcharakter hat. Es ist dem Priester nur gegeben als Vollmacht zur Auferbauung des Leibes Christi für andere, nie für sich selbst. Eine ganz wichtige Feststellung. Aber überlegen Sie das einfach mal so Arztbesuch. Warum sagen Sie da alles möglichst präzise, möglichst genau? Und warum meinen Sie, dass in der Beichte mit ein paar allgemeinen Floskeln sich davonstehlen können? Es ist wichtig, dass Ihnen geholfen wird, also legen Sie die Dinge dar. Vor allem beim 6. Gebot ist es für den Priester immer sehr unerquicklich, wenn er dann nachfragen soll. Und ich halte mich da auch wirklich bedeckt, weil ich nicht den Eindruck eines Voyeurs erwecken möchte. Aber da ist es gerade wichtig, dass dann diejenigen das, was zu sagen ist, selber einbringen. Es segne und behüte Sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.